DW Menschen und Märkte.
Arbeitsmarkt trotzt im Juli der Konjunkturflaute. Wir klären in einem Expertengespräch, ob dennoch bereits eine Trendwende beim Jobangebot zu erkennen ist. Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Ex-Audi-Chef Stadler. Und 5 Jahre EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Was haben sie gebracht? Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Lange schien das Wachstum in Deutschland ungebremst. Denn Jahr für Jahr wuchs die Zahl der offenen Jobs unaufhaltsam. Nun scheint dieser Positivtrend gestoppt. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli auf 2,275 Millionen gestiegen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote auf 5,0%. Einzelheiten von Birgit Happrath.
Immer zum Monatsende das gewohnte Bild aus Nürnberg. Das Trio an der Spitze der Bundesagentur für Arbeit wartet mit dem neuesten Bericht auf. Diesmal allerdings war es anders. Vorstandschef Detlef Scheele ist im Urlaub. Die einzige Frau im Vorstand, Valerie Holzbuhr, wurde gerade erst vom Verwaltungsrat geschasst. Also musste Daniel Terzenbach allein erklären, wie es um den Arbeitsmarkt im Juli bestellt ist.
Im Vergleich zum Juni stieg die Arbeitslosigkeit um 59.000. Eine Zunahme von Juni auf Juli ist allerdings üblich.
Sommerflaute nennt sich das. Jugendliche suchen einen Ausbildungsplatz oder eine Stelle. Firmen beschäftigen neue Kräfte erst nach der Ferienzeit. Aber das allein erklärt nicht das Plus von immerhin 59.000 Menschen ohne Job. Es ist auch die Konjunkturflaute, die sich bemerkbar macht. Vor allem die Zahl der Menschen, die sich gerade erst arbeitslos gemeldet haben, stieg im Juli mehr als in den Monaten zuvor. Beschäftigt waren die meisten in den Branchen, die vom Export abhängig sind, wie die Automobilindustrie.
Insbesondere die Arbeitslosigkeit von Helferinnen und Helfer, aber auch von Menschen ohne deutschen Pass, ist überdurchschnittlich gestiegen. An dieser Stelle touchiert die Konjunktur den Arbeitsmarkt.
Was die Agenturen für Arbeit beobachten, was sie aber noch nicht sorgt. Denn von einer großen Krise auf dem Arbeitsmarkt, wie zuletzt nach dem Finanzcrash vor 10 Jahren, sei man weit entfernt. Damals wurde die Kurzarbeit zum Rettungsanker vieler Mitarbeiter. Statt ihnen zu kündigen, wurden sie mit Hilfe von Geldern der Agenturen weiter beschäftigt und auch weiter gebildet. Die Regierung lockerte die Bestimmungen im Bereich Kurzarbeit. Die Wirtschaft fordert, das jetzt wieder vorzubereiten, um gewappnet zu sein. Der Vorstand der Bundesagentur Terzenbach hält das nicht für notwendig.
Da sind wir gut aufgestellt. Da können wir garantieren, dass die Kurzarbeitergelder schnell ausgezahlt werden können, dass wir gut beraten können. Das tun wir aktuell auch. Wir sehen die Anstiege der Beratungsnotwendigkeit. Und wenn es zu einer tatsächlich krisenhaften Situation käme, die ich auch mit den Anzeigen, die ein Stück weit schon in die Zukunft gucken, noch nicht sehen kann, glaube ich, wenn es soweit wäre, dann wären wir sehr schnell handlungsfähig.
Für die Bundesagentur hat sich der Arbeitsmarkt zudem etwas anders entwickelt als in den Jahrzehnten zuvor. Die Firmen entlassen auch deshalb Mitarbeiter möglichst nicht, weil sie fürchten, beim Aufschwung keine Fachkräfte zu finden. So ist die Zahl der Menschen, die sozialversichert beschäftigt sind, im Vergleich zum Vorjahr weiter gewachsen.
Dass wir bei der Fachkräftenachfrage weiterhin ein extrem hohes Niveau haben, das gibt uns nicht die Rahmenbedingungen zu sagen, wir steuern da am Arbeitsmarkt in eine Krise.
Ob Pflege, IT-Branche oder auch verarbeitendes Gewerbe, die Klage über zu wenig Fachpersonal ist nach wie vor hoch. Die Regierung und die Bundesagentur für Arbeit versuchen, das Inlandspotenzial, wie sie es nennen, zu steigern, sprich noch mehr in Weiterbildung, zum Beispiel von Langzeitarbeitslosen, zu investieren. Das wird aber nicht reichen. Dalia Terzenbach kümmert sich bei der Nürnberger Behörde auch um die Kräfte aus dem Ausland. Das Einwanderungsgesetz begrüßt er.
Weil wir trotz alledem, wenn wir das inländische Potenzial bestmöglich ausschöpfen, weiterhin einzelne Löcher haben werden auf der Fachkraftebene. Insbesondere im Pflegebereich, aber auch in den IT-Berufen, in den medizinischen Segmenten, selbst in der Industrie und insbesondere da in den hochindustrialisierten Forschungsbereichen. Da werden wir zukünftig trotzdem Menschen weiter suchen.
Die Bundesagentur will hier Lotsendienste anbieten, wenn das Gesetz 2020 in Kraft tritt.
Birgit Happrath war das. Über die Situation am deutschen Arbeitsmarkt habe ich mit Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg gesprochen und ihn gefragt, ob angesichts von 59.000 Arbeitslosen mehr als im Juni bereits eine Art Trendwende zu beobachten sei.
Ferienzeit, da ist es durchaus normal, dass die Arbeitslosenzahlen etwas nach oben gehen. Deswegen gibt es eine Saisonbereinigung, die solche Effekte rausnimmt. Und wenn wir uns die Entwicklung saisonbereinigt angucken, dann haben wir in diesem Monat die gleiche Arbeitslosenzahl wie im letzten Monat. Trotzdem müssen wir aber feststellen, wir sind inmitten eines Konjunkturabschwungs. Der kommt von der Weltwirtschaft her, betrifft in Deutschland deswegen wesentlich das exportorientierte verarbeitende Gewerbe und auch die Zeitarbeit, die da immer sehr schnell auf die Konjunktur reagiert. Und dementsprechend entwickelt sich der Arbeitsmarkt jetzt doch auch schlechter, als wir das in den letzten Jahren gewohnt waren.
Großkonzerne wie VW, Bayer oder ThyssenKrupp haben massiven Arbeitsplatzabbau angekündigt oder ziehen ihn bereits durch. Wie wirkt sich das auf das Gesamtbild des Arbeitsmarktes aus?
In der letzten Zeit, da haben sich in der Tat die Meldungen von prominenten Großkonzernen über Stellenabbau gehäuft. Wenn man auf den Gesamtarbeitsmarkt schaut, dann muss man aber doch ganz klar feststellen, das ist nicht repräsentativ. Die Entlassungsquote insgesamt, die liegt heute so niedrig, wie sie seit der Wiedervereinigung noch nie war. Und das hat auch einen Grund, nämlich den, dass die Arbeitskräfte mittlerweile einfach deutlich knapper sind als früher. Und wenn Arbeitskräfte knapp sind, dann sichere ich mir die. Das heißt, ich greife dann nicht so schnell zu Entlassungen, weil ich weiß, eine Neueinstellung im Aufschwung, die kann sehr lange dauern, die wird schwierig, vielleicht wird sie auch gar nicht klappen.
Bei welchen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt würden denn bei Ihnen die Alarmglocken läuten?
Also wir sind mittlerweile sicher in einer Situation, wo wir feststellen müssen, der Konjunkturabschwung, der ist schon substanziell und das betrifft mittlerweile in Deutschland auch viele Betriebe. Aber wir sehen eben auch, der Arbeitsmarkt, der ist deutlich robuster, als das früher der Fall gewesen ist. Das heißt, wir sollten jetzt wirklich alles tun, um diese Robustheit des Arbeitsmarkts auch zu unterstützen. Kurzarbeit ist zum Beispiel ein bewährtes Mittel, um gerade exportierende Betriebe durch eine Auftragsflaute durchzubringen, sodass sie ihre Leute auch wirklich halten können. Das haben wir in der letzten Rezession bereits hinreichend geprobt. Von daher sehe ich auch die Bedingungen gut, dass wir auch durch diese Flaute wieder durchkommen werden. Aber man muss sicherlich wachsam bleiben.
Sagt Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Im Skandal um manipulierte Dieselabgaswerte muss sich der frühere Audi-Chef Rupert Stadler wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft München II erhob heute Anklage gegen Stadler sowie gegen drei weitere Beschuldigte. Ihnen werden außer Betrug auch Falschbeurkundung und strafbare Werbung vorgeworfen. Gabriel Wirth berichtet.
Die Münchner Staatsanwaltschaft scheint sich ihrer Sache ziemlich sicher zu sein. Nach längeren Ermittlungen, einigen Durchsuchungen, unter anderem der Audi-Zentrale und den Privaträumen des früheren Audi-Chefs, kommen nun die ersten Anklagen. Der frühere Audi-Chef Rupert Stadler war nach Ansicht der Strafverfolger zwar an der Entwicklung der Software nicht beteiligt, allerdings hat er auch nichts dagegen unternommen, wie die Pressesprecherin der zuständigen Münchner Staatsanwaltschaft Andrea Meyer erklärt.
Rupert Stadler wird vorgeworfen, dass er ab September 2015 Kenntnis von den Manipulationen hatte und es unterlassen hat einzuschreiten, vielmehr veranlasst hat, dass weitere Fahrzeuge mit den entsprechenden Motoren verkauft werden, beziehungsweise es nicht unterbunden hat.
Deshalb wird ihm nun Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung vorgeworfen. Rupert Stadler selbst hat seine Unschuld immer wieder beteuert. Als 2017 bei der legendären Bilanz-Pressekonferenz gleichzeitig Büroräume der VW-Tochter durchsucht wurden, versprach Stadler:
Ich selbst habe größtes Interesse daran an der Aufklärung des Sachverhalts und es ist ganz klar, dass wir vollumfänglich mit den Behörden auch hier kooperieren.
Doch die Staatsanwaltschaft schien daran Zweifel zu haben. Sie ließ sein Telefon abhören. Bei einem Telefonat soll er dann über die Beurlaubung eines Mitarbeiters gesprochen haben. Stadler kam für Monate in Untersuchungshaft wegen Verdunklungsgefahr. In der jetzigen Anklage geht es um mehr als 430.000 Autos der Marken VW, Audi und Porsche, die in erster Linie in den USA und Europa verkauft wurden. Neben Stadler haben die Strafverfolger noch drei weitere Beschuldigte angeklagt, zwei frühere Jahre und ein aktiver Mitarbeiter bei Audi. Dazu noch einmal die Oberstaatsanwältin Meyer.
Die drei Angeklagten sollen Motoren entwickelt haben, die mit einer unzulässigen Software ausgestattet waren. Das hat dazu geführt, dass auf dem Rollenprüfstand die Abgaswerte besser waren, als sie tatsächlich im normalen Fahrbetrieb waren. Und dann sollen sie mit diesen Motoren ausgestattete Fahrzeuge in einer Vielzahl an Fällen verkauft haben.
Audi selbst hat in einer schriftlichen Stellungnahme beteuert, vollumfänglich mit den Behörden kooperieren zu wollen. Die juristische Aufklärung sei eine Voraussetzung für den erfolgreichen Neustart, heißt es in der Mitteilung. Denn auch wenn Stadler mittlerweile zurückgetreten ist, so sind die Folgen des Dieselskandals bei dem Konzern nach wie vor zu spüren. So erklärte der neue Audi-Chef Bram Schot auf der letzten Bilanzpressekonferenz vor ein paar Monaten:
Glauben Sie mir, es war für uns ein Riesenschock, als unser CEO verhaftet wurde, und das verunsichert, lähmt natürlich ein Team.
Ob die Anklage gegen Stadler und die weiteren Beschuldigten nun zugelassen wird, müssen die Richter des zuständigen Landgerichts in München entscheiden.
So viel von Gabriel Wirth. Die Europäische Union reagierte vor 5 Jahren in 3 Stufen auf die illegale Annexion der Krim durch Russland und die so wörtlich vorsätzliche Destabilisierung des Nachbarlandes Ukraine. Zunächst waren es diplomatische Maßnahmen, beispielsweise der Ausschluss Russlands aus der G8. In einem zweiten Schritt kamen Visaverbote und das Einfrieren von Vermögen für einen Kreis von rund 170 Personen hinzu, die direkt an der Aggression gegen die Ukraine beteiligt waren. Außerdem wurde in diesem Zusammenhang auch das in der EU befindliche Vermögen von 44 Unternehmen eingefroren. Mehr von Stefan Laak.
Die 3. Stufe der Sanktionen wurde vor 5 Jahren, im Juli 2014, eingeleitet, unter dem Eindruck des Abschusses der malaysischen Passagiermaschine MH17 über der Ostukraine. Als sich abzeichnete, dass Russland keinerlei Schritte zur Deeskalation in der Ukraine unternahm, sondern ganz im Gegenteil die prorussischen Separatisten im Osten des Landes unterstützte, verhängte die EU weitreichende Wirtschaftssanktionen. Zum Beispiel wurde 5 großen staatlichen russischen Banken der Zugang zu westlichen Kapitalmärkten versperrt. Der Aktienhandel von jeweils 3 großen russischen Energie- und Rüstungsunternehmen erheblich eingeschränkt. Diese Banken und Konzerne werden nun hauptsächlich vom russischen Staat finanziert. Seit 2014 dürfen auch keine Rüstungsgüter mehr zwischen Russland und der EU gehandelt werden. Das Verbot gilt auch für Produkte, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Harte Handelsbeschränkungen gelten auch für den Bereich technischer Ausrüstung zur Rohstoffförderung. Moskau reagierte darauf mit Gegensanktionen. Das Importverbot von Lebensmitteln sollte die Europäische Union an empfindlicher Stelle treffen. Russlands Präsident Putin beklagte Anfang Juli, dass beide Seiten durch die Sanktionen wirtschaftlichen Schaden erlitten hätten.
2013 betrug der Umsatz 450 Milliarden Dollar. Heute sind es nach meinen Informationen 279 Milliarden. Wo sind diese 170 Milliarden geblieben? Ich sage es Ihnen. Dies ist nicht nur ein Verlust für uns, sondern auch für die europäischen Länder. Es wurden keine neuen Arbeitsplätze geschaffen. Es gingen sogar Arbeitsplätze verloren. Menschen haben keine Einkommen mehr. Auf allen Ebenen des Haushaltssystems fehlen Steuereinnahmen. Das ist es, was es bedeutet. Das ist ein Schaden für uns alle.
Wobei Putin zuletzt immer wieder betonte, die EU hätte einen größeren Schaden als Russland erlitten. Europäische Firmen liefen Gefahr, den russischen Markt zu verlieren. Außerdem hätten die Sanktionen die heimische Wirtschaft angespornt, in Bereichen wettbewerbsfähig zu werden, in denen sie zuvor keine Rolle gespielt hat. Eine Behauptung, der der russische Wirtschaftsexperte Wladislaw Zhukovsky widerspricht. Beim Moskauer Sender Echo Moskwa sagte er:
Natürlich bezahlt der einfache Bürger Russlands Sanktionen aus seiner eigenen Tasche. Was bedeuten diese Sanktionen und Gegensanktionen? Wenn das Angebot sinkt und die Nachfrage bleibt, steigen die Preise. Die Qualität der Waren ist gesunken. In Russland ist die Produktionskultur wirklich niedrig. Qualitätsstandards gibt es nicht. Wenn man früher französischen Käse für 800, 1000 oder 1200 Rubel kaufen konnte, bekommen wir jetzt für 1500 Rubel nicht einmal russischen oder weißrussischen Käse, bei dem niemand weiß, woraus der produziert wird.
Die Frage der Wirksamkeit dieser Sanktionen lässt sich von 2 Seiten betrachten. Russland ist zweifellos wirtschaftlicher Schaden in Milliardenhöhe entstanden. Das war aber nicht das Ziel, sondern sollte ein Mittel sein, Russland dazu zu bewegen, die Vereinbarungen des Minsker Friedensplans umzusetzen. An letzteres ist die Rücknahme der Sanktionen durch die EU gekoppelt. Da es im Friedensprozess in der Ukraine aber kaum nennenswerte Fortschritte gibt und die Rücknahme der Annexion der Krim geradezu utopisch anmutet, haben die Sanktionen bislang ihr Ziel verfehlt. Und der russische Politologe Gleb Pawlowski glaubt nicht daran, dass sich daran etwas ändert.
Tatsächlich ist die Sanktionspolitik in ihrer Funktionalität gescheitert. Sie funktioniert nicht, wird aber weitergeführt. Und außerdem denke ich, dass sie eskalieren wird, weil man keine Alternativen dazu sieht.
Eine festgefahrene Situation. Um den gordischen Knoten zu durchschlagen, müsste eine der beiden Seiten über ihren Schatten springen. Das scheint allerdings zurzeit nahezu ausgeschlossen.
Stefan Laak war das aus Moskau. Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.